Hallo und herzlich willkommen zu Folge 60 des Podcasts Berufsjugendlich.
Wir sind Jendrik Peters und Anna Grebe und wir berichten alle zwei Wochen über das, was jugendpolitisch in Deutschland los ist und wie man eine starke Verbündete oder ein starker Verbündeter für die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden kann.
In unserer heutigen Folge werden wir unserem eigenen Serviceanspruch gerecht und schauen uns mal genauer an, was es mit diesem geleakten Arbeitspapier aus dem Bundeskanzleramt zu den Sparplänen in der Kinder- und Jugendhilfe auf sich hat. Und dafür haben wir einen sehr spannenden Interviewgast eingeladen. Außerdem stellen wir euch im jugendpolitischen Ticker vor, was in den Koalitionsverträgen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg für junge Menschen zu lesen ist. Wir präsentieren euch das brandneu berufene Bundesjugendmoratorium und fragen uns, welche Hymne würden wir singen wollen, wenn wir in Bayern zur Schule gehen müssten? Jendrik, jetzt sind wir schon im Mai angekommen. Was war bei dir in den vergangenen 14 Tagen so los?
Ja, ich komme frisch von einer Vorstandsklausur eines unserer Mitgliedsverbände, so ein schön klassisch jugendverbandliches Wochenende mit Geschäftsordnungsanträgen, mit Beschlüssen, die man fasst, mit Beratungen, mit langen Abenden, mit vielen Diskussionen. Also das, was wir ja alle und viele von den HörerInnen hier auch bestimmt lieben, haben uns da mit aktuellen jugendpolitischen Themen beschäftigt und mit Satzungsfragen. Wie kann man
hurra,
für noch mehr...
Hurra,
hurra, hurra,
hurra,
ja.
Hurra, Satzung.
Ja, aber es war ganz, ganz cool. Also da war ein guter Vibe drin, weil das ja auch dafür sorgt, dass noch mehr Beteiligung da sein kann und wie man noch mehr auch Ehrenamtliche da mit einbeziehen kann. Das war ziemlich cool. Und ich möchte an dieser Stelle eine ganz treue Hörerin grüßen, Isabel Wevers aus Dömen für die Grünen dort im Rat. Wir haben uns getroffen und ausgetauscht. Das war ziemlich cool und sie ist ein großer Fan. Schöne Grüße. Wie war's?
Liebe Grüße.
Genau, wie war's bei dir? International unterwegs, habe ich gesehen.
International unterwegs, mal schnell für 12 Stunden nach Wien gefahren. Bin mit dem Nachtzug nach Wien gefahren und dann auch am gleichen Abend wieder zurück mit dem Nachtzug nach Deutschland. Ich hatte es erzählt, glaube ich, in der vergangenen Folge, ich war eingeladen als Sachverständige in einer parlamentarischen Enquete im Bundesrat oder von der österreichischen Regierung. Und das war total aufregend. Also allein, das ist ja ein ganz aufregendes Gebäude und dann eben auch alles hochoffiziell und wurde live übertragen im ORF. Und also ich war sehr nervös, glauben mir Menschen immer nicht, dass ich noch nervös bin vor solchen Terminen. Doch da war ich auch ganz schön beeindruckt, aber es hat großen Spaß gemacht. Ich habe wirklich sehr spannende Leute kennengelernt, auch aus der österreichischen Landespolitik. Dort heißen ja die Ministerpräsidenten Landeshauptmänner. Das ist auch, ne, allein sich so auf so eine andere Nomenklatur einzulassen. Und fachlich war es auch sehr spannend. Es ging darum, wie der ländliche Raum, wie Regionen gestärkt werden können, ist ja auch für uns immer wieder ein Thema, wie man gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land herstellen kann. Und ich habe zum Thema digitale Jugendbeteiligung gesprochen. Kann man sich auch alles noch im Internet angucken. Sehr, sehr lustig. Es war ein schneller Trip. Es ist eine große Ehre. Jendrik, sag's, wie es ist. Es ist wirklich eine super große Ehre. Das wäre wie, wenn ich jetzt vor den Bundestag zitiert werden würde. Und also nicht, dass ich das mir wünsche im Bundestag. Also vielleicht, aber gerade nicht. Im Bundestag zu sprechen, das war, das ist auch wichtig, ne? Jugendpolitik europäisch zu denken. Und habe mich sehr gefreut, dass der Kollege von der Bundesjugendvertretung, das ist deren Bundesjugendring, da war. Und wir haben uns sehr, sehr gut ausgetauscht. Und ja, also nach Wien jederzeit gerne, aber ich fahre auch gerne woanders hin. Liebe Grüße an alle im europäischen Ausland.
Ja, und du wurdest von der Sprecherin vom ORF ja auch angekündigt, ne?
Also das ist so lustig, weil ich habe ja früher ORF geguckt als Kind, weil ich komme aus Süddeutschland, wenn es um Skirennen ging. Das heißt sowieso, also Wintersport verbindet sich für mich immer mit dem ORF und dann dieses Voice-Over zu hören, ich habe alles erreicht. Ja. Ich muss so lachen.
Sportlich wird es in dieser Folge auch, allerdings nicht mit Wintersport. Wir haben ganz viel vor, teilt sie euch gerne auf, aber hört sie auf jeden Fall zu Ende. Es lohnt sich und wir legen jetzt los.
Ja, Jendrik, du kennst es bestimmt auch. Menschen außerhalb der Jugendarbeit finden es manchmal irritierend, wenn wir sagen, dass wir SGB-8-Ultras sind. Denn warum sollte man ausgerechnet Fan eines Sozialgesetzbuches sein? Klingt ja auch immer gleich ein bisschen boring. Und ganz ehrlich, ich würde auch sagen, die Mehrheit der Menschen in Deutschland und vielleicht auch in der Jugendarbeit hat noch nie vom SGB-8 gehört. Wovon aber in den vergangenen 3 Wochen viele gehört haben, dass sich eine Gruppe PolitikerInnen heimlich in Anführungsstrichen, im Bundeskanzleramt mit den kommunalen Spitzenverbänden getroffen hat, um über Kürzungsmöglichkeiten von mindestens 9 Milliarden Euro in der Kinder- und Jugendhilfe zu beraten. Und das anhand einer ziemlich konkreten Liste. Als diese Liste vom Paritätischen Gesamtverband veröffentlicht wurde, war die Aufregung groß, Social Media voll mit wütenden Postings und bei AkteurInnen aus der Kinder- und Jugendhilfe brach, kann man sagen, entweder komplette Panik aus oder sie verharrten auch ein bisschen hilflos angesichts dieser Vorgänge, die, so kann man sagen, die Grundfeste der Leitlinien des Feldes in Frage zu stellen schienen. Und auch wir waren beide erstmal entsetzt und haben uns dann aber vorgenommen, nicht direkt in der Folge vor 2 Wochen darüber zu sprechen und so ratzfatz eine Analyse zu liefern, sondern wir wollten uns Zeit nehmen, auch weil wir wissen, dass eben nicht alle HörerInnen tief im Jugendhilferecht stecken. Für einige von euch ist vielleicht deshalb unsere Einordnung erstmal nichts Neues. Für einige wird sich sehr technisch und sehr juristisch anhören. Für andere wird es nicht tief genug gehen. Aber wir sind uns sehr sicher, es ist für alle was dabei. Wir wollen da auch so ein bisschen so einen populistischen Ton rausnehmen, der sich da auch schnell breit gemacht hat. Weshalb wir uns auch erlauben, hier eine längere Folge, wirklich eine sehr, sehr lange Folge dazu zu machen und vielleicht auch wirklich bei Null anzufangen. Es wird vielleicht unsere längste Folge, schauen wir mal am Schluss. Aber das muss sein, damit wir wissen, worüber wir reden, damit wir unsere Argumente gut vorbereiten können, statt auch gleich in Panik oder eben in Schockstarre zu verfallen.
Und du hast es gesagt, bei Null anfangen oder von vorne anfangen. Und genau das wollen wir jetzt mal tun. Das Sozialgesetzbuch, 8. Buch Kinder- und Jugendhilfe, von dem wir sprechen, kurz SGB 8, bildet die zentrale gesetzliche Grundlage der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Also dort wird geregelt, welche Rechte Kinder, Jugendliche und Familien haben, welche Aufgaben Jugendämter, freie Träger übernehmen. Und das Ziel ist es, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern, Benachteiligung abzubauen und Eltern bei der Erziehung zu unterstützen. Dabei geht es nicht nur um Kinderschutz, sondern es geht auch um Angebote wie Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung, Beratung, Kindertagesbetreuung, die Unterstützung junger Volljähriger oder eben auch die Jugendverbandsarbeit.
Das ist ja auch der Grund, warum wir SGB 8 Ultras sind in erster Linie, Paragraph 11 und 12 SGB 8.
Juhu.
Und das ist ganz spannend, wenn man in die Geschichte des SGB 8 guckt oder wie es entstanden ist. Denn historisch ist das SGB 8 aus dem Wandel des Verständnisses von Jugendhilfe entstanden. Die Wurzeln reichen tatsächlich zurück bis in die Weimarer Republik, denn da trat 1922 das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz in Kraft, das zum allerersten Mal staatliche Verantwortung für das Wohl von Kindern und Jugendlichen festschrieb. Also das nicht nur bei der Familie zu überlassen, sondern eben auch den Staat mit als Akteur da einzuschreiben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieses Gesetz in Westdeutschland weitergeführt und dort zum Jugendwohlfahrtsgesetz weiterentwickelt. Lange Zeit war die Jugendhilfe aber nach wie vor so sehr, der kennt den Satz vielleicht, fürsorgeorientiert. Das zieht ja auch eine bestimmte Machtebene ein. Der Staat entschied nämlich häufig über die Köpfe von Kindern und Familien hinweg.
Mit dem gesellschaftlichen Wandel der 60er und 70er Jahre hat sich dann der Blick verändert auf Kinderrechte, Beteiligung und soziale Unterstützung. Und daraus entstand dann schließlich das SGB 8, das 1990 im Osten und 91 im Westen in Kraft trat. Und in Folge 45 könnt ihr ein Interview mit Reinhard Wiesner nachholen, dem Vater sozusagen des SGB 8. Er war damals der zuständige Referatsleiter im Bundesfamilienministerium und hat wirklich über Jahrzehnte dieses Gesetzgebungsverfahren geprägt und ist mitverantwortlich für einen grundlegenden Paradigmenwechsel weg von einer reinen Kontroll- und Fürsorgelogik hin zu einem Rechtsanspruch auf Förderung, Beratung und Teilhabe. Und Kinder, Jugendliche und Eltern wurden damit stärker als eigenständige Rechtssubjekte anerkannt. Das SGB 8 basiert auf einem Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen. Und da gilt das sogenannte föderale Prinzip. Also der Bund schafft den gesetzlichen Rahmen, das SGB 8, die Länder konkretisieren ihn und in sogenannten Ausführungsgesetzen und die Kommunen als sogenannte örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe setzen ihn dann praktisch um und betreiben die Jugendämter. Das SGB 8 regelt außerdem auch die Rollen und Aufgaben verschiedener Akteure, zum Beispiel der Jugendämter, eben dem öffentlichen Träger, aber auch der freien Träger wie Wohlfahrtsverbände, Vereine, kirchliche Organisationen und auch Jugendverbände. Und genau jetzt wird's wichtig, dem Subsidiaritätsprinzip folgend. Und das Subsidiaritätsprinzip in der Kinder- und Jugendhilfe besagt, dass die Kommune nur dann aktiv werden darf, wenn kleinere Einheiten, Familie, freie Träger eine Aufgabe nicht selbst bewältigen können. Und das ist in Paragraph 4 SGB 8 geregelt. Das bedeutet, die Kommunen sind zwar gesetzlich verantwortlich, viele Angebote werden jedoch von freien Trägern umgesetzt.
Ja, seit einigen Jahren befindet sich dieses SGB 8 in einem sehr umfassenden Reformprozess. Ausgangspunkt Punkt war die Kritik, dass das bestehende System, wie wir es bis dato hatten, den Bedürfnissen vieler junger Menschen gar nicht mehr gerecht werden kann. Und ganz besonders wurde diskutiert, dass es so komplizierte Zuständigkeiten zwischen der Kinder- und Jugendhilfe, dem SGB VIII sowie der Behindertenhilfe, das ist dann das SGB IX, es gibt ja noch mehr Sozialgesetzbücher gibt, und dass wir es vor allen Dingen zu tun haben mit mangelnden Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen und Probleme beim Übergang aus stationären Hilfen in ein selbstständiges Leben. Unter dem Leitbild einer sogenannten inklusiven Kinder- und Jugendhilfe soll das System deshalb stärker auf Teilhabe und Gleichberechtigung ausgerichtet werden. Das heißt, man bringt zum Beispiel eben SGB VIII und SGB IX näher zusammen. Und dafür war auch ein wichtiger Schritt das 2021 verabschiedete Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, das Beteiligungsrechte gestärkt hat, den Kinderschutz ein bisschen weiterentwickelt hat und Verbesserungen für sogenannte Care-Leaver sowie Pflegekinder brachte. Diese Reformdebatte läuft allerdings schon viel, viel länger und besonders intensiv seit etwa 2016, also fast 10 Jahre. Ziel ist langfristig, dass alle jungen Menschen unabhängig von Behinderung oder sozialer Lage Leistungen aus einer Hand erhalten können, weil ja häufig die Problematik ist, dass rechtskreisübergreifende Hilfen sehr kompliziert sind. Also, dass man so viele Gesetze miteinander in Kontakt bringen muss, um überhaupt die Leistungen zu bekommen, die man braucht, um an der Gesellschaft teilzuhaben. Die Reform des SGB VIII wird aber nicht allein von Politik und Ministerien entwickelt. Das ist ja ganz häufig so eine Vorstellung. Da wird einfach sozusagen ein Gesetz auf den Markt geworfen, da darf sich niemand irgendwie dazu äußern. Nee, es gibt da einen breiten Beteiligungsprozess, auch mit sehr unterschiedlichen, das muss man auch sagen, mit sehr, sehr vielen Akteuren. Einer dieser Akteure, der seit vielen Jahren eingebunden ist, von Anfang an, ist die AGJ, die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe. Sie ist das Forum und Netzwerk bundeszentraler Zusammenschlüsse, Organisationen und Institutionen der freien und der öffentlichen Jugendhilfe in Deutschland. Und das ist sehr wichtig, weil dadurch eben eine hohe Expertise von freien und öffentlichen Trägern gebündelt wird. Die stellvertretende AGJ-Geschäftsführerin Angela Smessert gibt uns einen Einblick in den laufenden Prozess in einer Sprache.
Viele Gesetzesreformen beginnen damit, dass ein Ministerium Änderungsvorschläge erarbeitet. Für die SGB VIII-Reform hat das BMBFSFJ, also das Jugend- und Familienministerium, nun einen solchen Referatsentwurf erarbeitet. Andere Bundesministerien, die Länder und Verbände wie eben auch die AGJ sind jetzt um Hinweise gebeten worden. Das ist ein Standardverfahren. Es bezweckt, dass das federführende Ministerium nochmal Anpassungen vornehmen kann und ein möglichst guter, also die unterschiedlichen fachlichen Perspektiven berücksichtigender Entwurf erstellt wird. Dieser Entwurf wird dann dem Bundeskabinett vorgelegt und wenn das Bundeskabinett das beschlossen hat, haben wir einen sogenannten Regierungsentwurf. Und dieser Regierungsentwurf geht an den Bundesrat und an den Bundestag. Die Abgeordneten im Bundestag diskutieren dann in unterschiedlichen Ausschüssen nochmal den Entwurf und sie entscheiden final, was für Änderungen noch vorgenommen werden. Wir rechnen damit, dass im Herbst etwa auch im Bundestagsausschuss wieder für Jugend- und Familienfragen eine Anhörung von Expertinnen stattfindet, um das Parlament zu beraten, welche Änderungen noch für die finale Fassung vorgenommen werden sollten. Ziel dieses aufwendigen Verfahrens ist es, dass wir am Schluss ein Gesetz haben, was gut und den Intentionen entsprechend von der Praxis umgesetzt werden kann.
Ja, Angela arbeitet schon selbst seit vielen Jahren in diesem Reformprozess mit und hat, wie viele in der Jugendhilfeszene, auch darauf gewartet, dass endlich ein Referatsentwurf am Horizont erscheint. Und auch dazu gibt es eine Sprachnachricht.
Wir finden total wichtig und gut, dass der Referatsentwurf jetzt vorgelegt ist und erkennen darin auch viel wieder, was in den letzten Jahren, ich mag fast sagen Jahrzehnten im Fachdiskurs vorbesprochen wurde. Der Referatsentwurf hat unterschiedliche Teile. Uns ist besonders wichtig, dass die inklusive Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe, die schon 2021 im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, dem KJSG, vorgegeben wurde, jetzt zu einem ganz entscheidenden Schritt kommt. Die bisher getrennte Zuständigkeit der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung soll nämlich unter das Dach des SGB VIII, also in die Zuständigkeit der Jugendämter, wechseln. Das ist gut, weil in den Jugendämtern die Expertinnen für Fragen des Aufwachsens sind. Hier werden Angebote und Unterstützung für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsenen, Familien entwickelt und vorgehalten. Die Verschiebebahnhöfe, also das Hin- und Herschicken von Familien, was super belastend für diese ist und übrigens auch in den Verwaltungen eine ganze Menge Kosten verursacht, diese Verschiebebahnhöfe würden endlich beendet. Diesen Teil des ersten KJH-SRG-Referatsentwurfs finden wir ungeheuer wichtig und appellieren ganz dringend daran, dass der jetzt kommt. Klar gibt es da auch noch Wünsche dran, aber im Großen und Ganzen wartet die Praxis darauf seit Jahren und bereitet sich auch schon intensiv genau zum jetzigen Zeitpunkt darauf vor.
Alle Stellungnahmen zum Referatsentwurf werden übrigens vom Portal der Kinder- und Jugendhilfe auf deren Website gesammelt. Den Link packen wir natürlich in die Shownotes.
Ja, also wir haben gerade gehört, wie dieser ganze Prozess angelegt ist, wie man sich beteiligen kann. Und dann könnte man sagen, platzte am 16. April die Bombe. Da enthüllte nämlich der Paritätische Gesamtverband ein 108-seitiges internes Papier einer Arbeitsgruppe, die abseits der Öffentlichkeit harte Einschnitte für Menschen mit Behinderung und für Kinder und Jugendliche diskutiert. Und das auf Einladung des Bundeskanzleramtes. In dieser Arbeitsgruppe trafen sich unter dem Motto eines Austauschs zum effizienten Ressourceneinsatz in der Kinder- und Jugendhilfe unter anderem Mitglieder der Bundesregierung bzw. ihre Vertretungen, unter anderem aus dem Bundeskanzleramt selbst, aus dem Bundesfamilienministerium, dem Arbeitsministerium, dem Finanzministerium, dem Innenministerium. Dann waren da Vertretungen der Länder dabei, unter anderem aus Rheinland-Pfalz, Sachsen, Bayern, Brandenburg, Niedersachsen und NRW, sowie die kommunalen Spitzenverbände. Das sind die Lobbyorganisationen der Kommunen und Kreise, unter anderem der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Man könnte es so zusammenfassen, sagen, naja, das ist die öffentliche Hand. Bund, Länder und Kommunen treffen sich. Und was dieses Papier, weil wir nennen das jetzt hier Arbeitspapier, das wirkt manchmal so, als sei das einfach nur eine lose Ideensammlung gewesen, von denen diese Hausspitzen alle gar nichts gewusst hätten. Nee, das ist schon was. Die wussten Bescheid, dass das nicht nur ein lockeres Brainstorming ist, zu dem sie sich da treffen, sondern das ist auch ein von langer Hand vorbereiteter Prozess.
Und im Bereich des SGB VIII betreffen die Vorschläge jetzt unter anderem die Bereiche zum Beispiel die Einschränkung individueller Rechtsansprüche, eine stärkere Standardisierung und Pauschalisierung von Hilfen, den Vorrang sogenannter Infrastrukturangebote vor individuellen Hilfen, die Begrenzung von Schulbegleitung und Kita-Assistenzen, höhere Kostenbeteiligung von Eltern, die Einschränkung des Wunsch- und Wahlrechts, Änderung am Subsidiaritätsprinzip, damit Kommunen Leistung häufiger selbst statt durch freie Träger erbringen können. Und auch die Abschwächung der geplanten inklusiven Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für Kinder mit und ohne Behinderung. Und besonders umstritten ist die Idee, allgemeine oder gruppenbezogene Angebote gesetzlich zu priorisieren und dadurch individuelle Hilfen zurückzudrängen. Kritiker sehen darin eine Abkehr vom bisherigen Grundprinzip des SGB VIII, nämlich Hilfen am konkreten Bedarf einzelner Kinder, Jugendlicher und Familien auszurichten. Oder man drückt es drastischer, aber durchaus auch akkurat aus, hier werden die Rechte von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien angegriffen und insbesondere von jungen Menschen mit Unterstützungsbedarfen aufgrund einer Behinderung oder Beeinträchtigung. Und kritisiert wird das Papier aus mehreren Gründen, wie uns Angela von der AGJ berichtet.
Was in der AGJ und der Kinder- und Jugendhilfe insgesamt als problematisch bewertet wird, ist, dass aufgrund des Kostendrucks in den Kommunen die Reform jetzt einen starken Shift hin zu Einsparungen genommen hat. Das Papier aus dem Bundeskanzleramt triggert hier Sorgen, dass es zu massiven und fachlich überhaupt nicht haltbaren Einschnitten kommt. Man kann Dinge immer besser machen, aber in der öffentlichen Debatte wird ja geradezu der Eindruck erweckt, als würde der Staat an der Kinder- und Jugendhilfe oder der Eingliederungshilfe bankrott gehen. Klar sieht man Kostenerhöhungen im Etat der Kinder- und Jugendhilfe. Das liegt aber nicht daran, dass das System ineffizient ist oder da ganz viele Ressourcen verschwendet werden. Die Kinder- und Jugendhilfe ist Teil der sozialstaatlichen Antwort darauf, dass wir gesellschaftliche Veränderungsprozesse haben, dass Armutslagen verschärft sind, dass es Belastungslagen durch Kriege, durch die Pandemie und Ähnliches gibt im Aufwachsen von jungen Menschen. Und Ein ganz großer Anteil der Kostensteigerung liegt auch an dem Ausbau von Kindertagesbetreuung, also an den Erwartungen, die an Familien gerichtet werden. Es sind Preissteigerungen passiert und auch Tariferhöhungen müssen hier abgebildet werden. Worüber wir uns gefreut hätten, wäre, wenn im Bundeskanzleramt Menschen zusammengekommen wären, die nochmal ernsthaft darüber nachdenken, wie kann eigentlich die Finanzarchitektur in unserem Staat so aufgestellt sein, dass Kommunen ihre Aufgaben hier in der Daseinsvorsorge von Familien und jungen Menschen gerecht werden können. Stattdessen haben wir hier aber eine Vorschlagsliste zur Kenntnis nehmen müssen, die ganz klar Einschnitte auf dem Rücken von jungen Menschen und von ihren Familien austrägt. Und das ist etwas, was wir als Verfahren und inhaltlich stark kritisieren.
Ja, wie ihr erkennen könnt, das, was in diesem Arbeitspapier zu lesen ist, trifft auf eine Stimmung in der Kinder- und Jugendhilfe, als auch im Land insgesamt, würde ich sagen, die sehr aufgeheizt ist und die viele grundsätzliche Fragen an den Sozialstaat aufwirft. Wir sprechen hier ja auch immer über diese Leistungsdiskurse und so weiter. Da ist irgendwas gerade, da bricht gerade irgendwas. Und deshalb gehen wir jetzt nochmal richtig tief rein in diese Frage, und zwar mit unserem heutigen Interviewgast Stefanie Ulrich. Sie ist Volljuristin mit sehr viel Verwaltungserfahrung. Sie begleitet und coacht Jugendämter in ganz Deutschland und bietet Fortbildungen in den Bereichen Sozialrecht und Jugendhilferecht an. Auf LinkedIn kommentiert sie den SGB-8-Reformprozess mit sehr viel Expertise, mit einem versierten Blick auf die Praxis vor Ort. Das ist wichtig und Grund genug für uns, um mit ihr darüber zu sprechen, was da jetzt genau das Problem an diesem Papier ist. Hallo Stefanie.
Hallo.
Bevor wir über dieses geleakte Arbeitspapier aus dem Bundeskanzleramt sprechen, was macht denn für dich das SGB VIII zu einem so ganz besonderen Gesetzbuch und warum bist du Mitglied der SGB VIII UGTAS?
Ja, das SGB VIII ist mein Lieblingssozialgesetzbuch, das sage ich auch gerne, mit voller Inbrunst der Überzeugung und manchmal werde ich auch ein bisschen belächelt. Und zwar ist es deshalb mein Lieblingssozialgesetzbuch, weil es systemisch ist. Es ist systemisch konzeptioniert, wirklich auch rechtlich, und es vereint wirklich sehr große Polaritäten. Wir haben echtes Ordnungsrecht, sehr, sehr grundrechtsrelevante Aufgaben, Kinderschutz, und wir haben maximale Niedrigschwelligkeit, und das finde ich sehr, sehr attraktiv. Und SGB VIII Ultra bin ich, weil ich auf LinkedIn gesehen habe, dass es das gibt, und finde es ganz großartig und trage dieses T-Shirt mit Stolz.
Ja, das freut mich natürlich ganz besonders. Es gibt ja auch Tassen und Co. Man kann sich komplett ausstatten. Auch liebe Grüße an alle Jugendamtsmitarbeiterinnen. Ich würde sagen, das ist ganz guter Merch geworden. Ich folge dir ja auch auf LinkedIn und finde es total spannend, was du schreibst. Du beschäftigst dich sehr intensiv mit der Strukturreform des Kinder- und Jugendhilferechts und veröffentlichst eben auch immer wieder Kommentierungen zu diesem ja echt schon eine Weile andauernden Prozess. Was dachtest du, was ging dir durch den Kopf, als das dieses Arbeitspapier aus dem Bundeskanzleramt bekannt wurde? Konntest du die Aufregung auf den ersten Blick nachvollziehen?
Ja, also ich war tatsächlich ein paar Tage im Urlaub und habe das dann dort erfahren und war sehr geschockt, ob der Auswirkungen auf die Reform. Das war so ziemlich mein erster Gedanke, dass ich gedacht habe, oh meine Güte, was macht das mit unserem Strukturreformgesetz? Das ist für mich ein ganz wichtiges Gesetz, weil es eine ganz wichtige Voraussetzung für mehr Gleichberechtigung, mehr Teilhabe, ne? Diese Auflösung der Behinderungskategorien ist mir ein ganz zentrales Anliegen. Und da war mir sehr schnell sehr klar, dass es auch diesen Prozess sehr stark beeinflussen wird. Und gleichzeitig, ich komme ursprünglich aus dem Verfassungsrecht, ich komme von einem Lehrstuhl eines Bundesverfassungsrichters, hat mein verfassungsrechtliches Herz sofort angefangen zu weinen, weil ich sehr schnell gesehen habe, dass das auch wirklich im parlamentarischen Kosmos dieser Bundesrepublik eine Friktion ist und sich da Dinge wirklich verändern, wie miteinander umgegangen wird.
Was meinst du mit dieser Friktion? Also was genau beschreibst du da?
Ja, dass wir zum einen ein parlamentarisches Verfahren haben, in dem ein Referentenentwurf zu einem Gesetzesentwurf werden soll und wir eben ins parlamentarische Verfahren gehen, es entsprechende Beteiligungsprozesse im Vorfeld und parallel und aktuell gibt und dann eben ein solches Papier offenbart, dass es offensichtlich Parallelstrukturen gibt und dass wirklich Menschen an der Spitze dieser Republik es nicht für erforderlich halten, sich an diese parlamentarischen Gepflogenheiten zu halten. Das hat mich erschüttert.
Ich glaube, das ist auch das, was mich im ersten Augenblick überrascht hat und mich dann fast hat zynisch werden lassen, ehrlich gesagt, weil ich so dachte, also über das Was muss man reden, aber können wir auch bitte mal über das Wie sprechen, genau, in der parlamentarischen Demokratie? Was passiert da eigentlich an der Ungleichzeitigkeit? Ja?
Genau.
Ja. Aber dann schauen wir doch mal auf den Inhalt, da bist du ja auch Spezialistin. Was sind denn die großen Linien, die du da erkennen kannst? Beziehungsweise gibt es mehrere Linien darin im Sinne von einer Reform oder wie böse Zungen oder gar nicht so böse Zungen behaupten, geht es eigentlich nur um Kürzungen?
Ja, es geht um Sparen, Sparen und Sparen. Ich glaube, das darf man so offen sagen und ich tue es auf jeden Fall. Und ich sehe da auch keine Linien, sondern auch wieder eher Friktionen. Weil es sich ja in großen Teilen auch widerspricht zu dem, was wir vorher eigentlich auch im Entwurf gelesen haben. Und was ich aber durchaus sehe, und das ist ja auch das, wozu ich dann immer wieder veröffentliche, ist, dass durchaus Dinge sind, die bedenkenswert sind in diesem Papier und auch durchaus in meiner Brust auch noch ein kommunales Herz schlägt, weil ich tatsächlich in meiner Laufbahn dann auch Justiziarin einer großen Kommunalverwaltung hier in Hessen war und durchaus auch die kommunalen Nöte kenne. Ein kommunaler Haushalt hat einen Anfang und ein Ende und das kann ich nicht ignorieren. Und ich sehe auch, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer mehr Aufgaben im SGB VIII platziert wurden, ohne dass Konnexität, also sprich ein Finanzausgleich, auch nur bedacht wurde, geschweige denn vollzogen. Und das ist das, was ich aus diesem Papier schon auch als Linie heraussehe, dass es nicht nur ein Sparen um des Sparenwillens gibt, das mag auch sein, aber dass es eben auch wirklich eine kommunale Not gibt, die dahinter steht.
Ich habe bei dir auf LinkedIn gelesen, da will ich nochmal nachfragen. Du versuchst ja in deinen Analysen auch immer deutlich zu machen, wo sind Ideen neu und wo nicht. Und du hast in ein paar Posts darauf aufmerksam gemacht, dass da Probleme gar nicht richtig benannt werden, beziehungsweise vermeintlich Lösungen für was gefunden werden oder Begriffe für was, wo es schon eigentlich Lösungen gibt oder Begriffe schon gibt. Ist das so eine Linie, die sich da so durchzieht?
Auch. Also, wobei ich das ungern als Linie bezeichnen würde, das ist vielleicht der Boden, auf dem dieses Papier steht für mich, dass ich an ganz vielen Stellen wirklich ganz oft bis 10 oder 100 zählen musste, weil es einfach fachlich auf ganz, ganz dünnem Papier steht. Also da werden einfach Dinge vorausgesetzt, die so gar nicht sind und demzufolge quasi auf einer falschen Betrachtung des Ist-Zustandes dann auch sehr kuriose Sparvorschläge gemacht.
Ja, ich kenne einige Leute, die auch sagen, inhaltlich kann man über Dinge reden, aber das Prinzip, das eigentlich auch für uns oder für diesen Staat, für die Gesellschaft so wichtig ist, das würde da angetastet werden, nämlich das Subsidiaritätsprinzip. Siehst du das auch so, dass das an dieser Stelle immer wieder so angefasst wird? Das macht ja gerade im Verbandswesen, da spielt das eine große Rolle. Du hast ja immer beide Perspektiven, ne? Du kennst Kommunen, du kannst aber auch als Trägerberaterin drauf gucken.
Ich weiß gar nicht, ob das so für mich der Schwerpunkt wäre. Also ich glaube, da müsste ich vielleicht noch mal mehr zuhören. Ich glaube, was für mich so relevant ist, ist, dass eben an vielen Stellen auch so sichtbar wird, dass man eben in der Kommunalverwaltung zum Beispiel ganz häufig einen Wunsch nach mehr Steuerung hat oder nach einem stärkeren Einbezug auch anderer Akteure. Und dass man aber eben die Strukturen gar nicht mehr hat, um das zu machen. Und das ist eben auch auf der Verbandsebene natürlich sichtbar. Man hat an ganz vielen Stellen kaputt gespart unter der Überschrift freiwillige Leistungen und so. Und das wird jetzt so fortgesetzt und das wird ganz, also das führt zu einer totalen Schräglage.
Ja, das, also in meiner Bubble spielt das eine Rolle, aber da komme ich gleich nochmal dazu. Wo siehst du denn Probleme, die das Papier richtigerweise adressiert? Und wo geht's an dem vorbei, was eine große Reform leisten sollte? Vielleicht hast du da auch für unsere Hörerinnen so ein, zwei Beispiele.
Naja, was sollte eine große Reform leisten? Vielleicht fange ich damit an. Für mich sollte eine große Reform leisten, dass eben tatsächlich auch andere Akteure mit in die Pflicht genommen werden und mit in die Pflicht gehen. Und auch dazu hatte ich ja veröffentlicht, dieser Vorschlag, den 112 SGB 9, also die Teilhabe an Bildung zu streichen. In einer gewissen Weise ist das konsequent, aber dafür müssten eben die Länder in die Verantwortung gehen, die sie ja sowieso haben, nämlich die Bildungssysteme weiterzuentwickeln und sich anders auch juristisch in den Schulgesetzen dort zu committen. So, also das ist das, was mir fehlt. Der Schulterschluss zu anderen Systemen, also im gegliederten Sozialsystem scheint wirklich jede Säule sehr stark scheuklappenbezogen zu sein. Das ist was. Und von den Vorschlägen, die ich ganz gut finde, ist es tatsächlich eben, ja, auch vielleicht
den Bürokratismus, den wir an manchen Stellen haben, nochmal auch in ein Verhältnis zu setzen zu den fachlichen Vorteilen. Also das Stichwort zum Beispiel die örtliche Zuständigkeit. Ne? Es macht einen wahnsinnigen Verwaltungsaufwand, ist vielleicht gut gedacht, aber das wirklich auch nochmal wirklich ehrlich zu betrachten, bringt es wirklich so viel, wie wir uns wünschen.
Ich finde schon, was du gerade gesagt hast, wenn wir darüber reden müssten, das Bildungssystem zu reformieren, das ist ja auch ein Fass ohne Boden. Da will aus meiner Sicht auch niemand ran, wenn ich das richtig gesehen habe, im Koalitionsvertrag zwischen Baden-Württemberg zwischen Grünen und CDU steht auch deutlich drin, so als eine Art Moratorium. Wir werden in dieser neuen Legislaturperiode das Bildungssystem nicht anfassen. Ich würde sagen, damit ist überhaupt schon der Angelegenheit eine Absage erteilt und rechtskreisübergreifende Perspektiven überhaupt auf das Leben von Kindern und Jugendlichen, egal ob mit Behinderung oder ohne Behinderung, das ist ja in der Realität schon, also exotisch, würde ich fast sagen.
Ja, das sind so viele Dinge. Also auch sozusagen der Trend, dass Kinder zunehmend mindestens eine, wenn nicht mehr Diagnosen haben, medizinisch. Also vielleicht auch mal diagnosekritisch diese Entwürfe nochmal zu betrachten und nicht sofort das Gefühl zu haben, dann haben wir ja gar keine Steuerung mehr. So. Also das sind Dinge, die mir fehlen. Ne? Der Schulterschluss zum System Bildung. Aber auch tatsächlich einen realistischen Blick auf Jugendämter. Wie müssen Jugendämter entwickelt werden? Also was mir total fehlt, das hat mir auch beim letzten Reformstart IKJHG total gefehlt, ist die Binnenstruktur der Jugendämter und die Binnenstruktur der Hilfen. Und dann kriege ich natürlich auch immer sofort gesagt, kommunale Selbstverwaltungshoheit, ne, das darf man nicht anfassen und so, habe ich verstanden. Ich komme ja aus der Kommunalverwaltung. Und trotzdem ist es ja möglich, zumindest das zu adressieren und zu sagen, wir haben Jugendämter, die sehr spezialisiert sind. Wo das auch völlig entkoppelt ist. Was macht die Jugendförderung? Was macht der ASD? Was macht die Eingliederungshilfe? Und dann haben wir noch ein PKD und wir haben noch ein Kinderschutzteam und dann ist vielleicht Trennung und Scheidung noch spezialisiert. Und auch im Recht ist das Binnenverhältnis dieser verschiedenen Segmente nicht geregelt. Und das überhaupt mal zu adressieren im Sinne von, ein Jugendamt hat ein Konzept zu entwickeln. Und das mag dann auch von Jugendamt zu Jugendamt, die sind ja auch extrem unterschiedlich, anders aussehen, wie diese Verzahnung stattfindet. Damit bin ich bisher leider nicht gehört worden. Vielleicht ist dieser Podcast ja auch eine Chance, das nochmal zu adressieren. Also alle, die das hören, bitte weitergeben. Wir haben ganz viele Brüche innerhalb der Jugendämter und große Unklarheit auch in diesem System SGB VIII, Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe.
Und dann auch noch angrenzend in den anderen Handlungsfeldern. Und da, ich finde, wo das besonders evident wird, ist nachher in der Arbeit in Jugendhilfeausschüssen, wo wir dann einfach sehen, das, was du als Friktion bezeichnest, dass sich das dort nochmal fortsetzt in der Zusammenarbeit zwischen Politik oder VertreterInnen aus der Politik, freien Trägern und der Verwaltung des Jugendamtes, weil du und ich, wir wissen das, aber für alle Hörerinnen nochmal, das Jugendamt ist zweigliedrig, besteht aus Jugendhilfeausschuss und dem Verwaltungsteil von Jugendamt. Ich finde, dass das schon nicht klappt an vielen Stellen, sieht man da ganz gut.
Ja, ich durfte ja vor ein paar Monaten einen Workshop bei dir besuchen im Rahmen des großen Fachtages und da waren ja viele Vertreter aus Verwaltung und auch aus Politik da zum Thema Jugendhilfeausschuss. Sehr lehrreich für mich, aber auch erschütternd.
Genau, also beibringen kann ich dir gar nichts, würde ich sagen. Aber
sehe ich anders.
Aber ja. Ich fand das schon auch krass zu sehen. Das war ja ein sehr, sehr heterogenes Publikum auch. Einige aber auch mit Jahren und jahrzehntelanger Erfahrung in Jugendhilfeausschüssen. Also es ehrt mich, wenn die trotzdem in meinen Workshop dazu kommen. Aber das zeigt eben auch, wir haben da einen ganz hohen Qualifizierungsbedarf auch. Also den Beratungsbedarf, den du gerade fürs Jugendamt, also für das Amt aufzeigst, der gilt ja ganz genauso für Jugendhilfeausschüsse. Und ich glaube, da kann man auch sehr gut ansetzen. Da kann man viel machen. Jetzt müssen wir dieses geleakte Papier auch im Kontext dieser größeren Reform sehen, die ja schon weiß nicht, wie viele Jahre läuft und die unter anderem zum Ziel hat, das SGB VIII inklusiv zu machen. Und ausgerechnet in diesem Bereich werden jetzt Lösungen, in Anführungsstrichen ehrlich gesagt, vorgeschlagen, die nicht nur die Kinderrechte betreffen, sondern auch und ganz besonders die Rechte von jungen Menschen mit Behinderung. Also wir reden über Menschenrechte, wir reden über Behindertenrechte und wir reden über Kinderrechte. Das wird irgendwie miteinander verquickt und ich würde sagen, massiv angegriffen. Wie passt das denn alles zusammen, einerseits was inklusiv machen zu wollen in einem Prozess und dann steht in so einem Papier, ja nee, sehen wir doch vielleicht ein bisschen anders.
Ja, das hat ganz, ganz viel eigentlich auch mit deinem Arbeitsfeld zu tun, auch der Jugendförderung, der Verbandsarbeit. dass man eben immer wieder dieses Märchen oder ich immer wieder dieses Märchen höre, dem ich natürlich in aller Deutlichkeit entgegentrete, dass es freiwillige Leistungen sind. Freiwillige Leistungen müssen wir nicht, können wir nicht, brauchen wir nicht, sparen wir. So. Und das ist schon eine Bewegung, die ich beobachte, dass man immer mehr zu Einzelsettings kommt, bis hin zu, dass ja offensichtlich auch die Ersteller dieses Papieres glauben, es gebe einen abstrakten 1-zu-1-Anspruch, den hat es noch nie gegeben. Ja? Also ich habe einen individuellen Anspruch, ich gucke nach einem individuellen Bedarf und ob ich das im Gruppensetting, in was auch immer für Settings, dann löse, gestalte, decke. Das war schon immer sehr vielgestaltig, aber das wird offensichtlich auch falsch verstanden, weil das die Entwicklung in der Gesellschaft ist. Und ich auch in der Jugendhilfe beobachte, es wird gespart, 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 gerade bei diesen präventiven Angeboten, den niedrigschwelligen Angeboten. Und einzelne Hilfesettings, die sogenannten systemsprengenden Fallverläufe, ja, da werden 5-stellige Beträge im Monat ausgegeben und zum Teil mit ganz schwachen pädagogischen Konzepten. So. Also das ist was mir auch sehr wehtut, dass das da so ist. Und das ist aber, glaube ich, auch der Gedanke, der dahinter steht. Wir müssen das irgendwie kostenmäßig wieder einfangen. Und dabei geht vieles kaputt, was man in der Praxis eigentlich erarbeitet hat, nämlich wie man tatsächlich im Sozialraum auch mit entsprechenden Angeboten Barrieren abbaut, damit ich gar nicht so viel 1-zu-1 oder 1-zu-3 oder was auch immer für Hilfen brauche. Und das ist sicherlich auch eigentlich die Chance jetzt in diesem Referentenentwurf gewesen, dass diese Infrastrukturleistung und deren Vorrang, könnte man jetzt auch nochmal genauer drauf eingehen, das sparen wir uns an der Stelle, durchaus auch eine Chance sind, weil ich kann keinen Vorrang von Infrastruktur platzieren, wenn es die gar nicht gibt, das wieder ein bisschen zu stärken und auszubauen. So. Also das ist so ein bisschen zweigeteilt, wie ich das sehe, aber dadurch, dass dieses Kanzleramtspapier eben auf diesem sehr undemokratischen Wege zustande gekommen ist und auch wie die Kommunikation jetzt bisher gelaufen ist, hat es natürlich die Fronten massiv verhärtet. So, gerade die Verbände. Und deswegen sehe ich dieses Kanzleramtspapier im Moment als eher reformhindernd. Und das besorgt mich, weil ich eben wirklich glaube, wir brauchen diesen Reformschritt. Der ist nicht die Lösung für all unsere Probleme, aber wir brauchen den, um die Teilhabe junger Menschen wirklich zu stärken.
Viele unserer Hörerinnen kommen ja aus der Jugendarbeit, aus der Jugendverbandsarbeit, so wie ich, also aus dem 11er und dem 12er, wie wir so sagen würden. Schauen wir doch mal genau auf die Jugendverbandsarbeit nach Paragraph 12. Da werden jetzt gerade, würde ich sagen, fast panische Stimmen auch laut, die sich fragen, wo genau wären wir denn betroffen in der Jugendverbandsarbeit, wenn diese Vorschläge umgesetzt werden würden? Ich würde sagen, das ist auch so eine Welle der Aufregung. Ich will da irgendwie keine Ängste irgendwie kleinreden, aber das hat ja schon auch eine mediale Aufmerksamkeit bekommen, wo dann auch viele Jugendverbände gesagt haben, oh mein Gott, das wird uns auch alle betreffen. Sehr gut finde ich es, dass sie sich geäußert haben in Solidarität mit Kindern und Jugendlichen und deren Familien, die von der Behinderung betroffen sind. Fand ich grandios. Aber jetzt nochmal genauer so auf die genuine Jugendverbandsarbeit zu schauen, wo würde es denn betreffen? Also wo würde es denn unsere Arbeit betreffen?
Ich glaube, man darf jetzt hier nochmal so ein bisschen differenzieren zwischen was passiert, wenn der Referentenentwurf kommt, was passiert, wenn jetzt, was wir ja überhaupt nicht wissen, noch weitere Vorschläge aus diesem Kanzleramtspapier aufgegriffen werden. Dieses Kanzleramtspapier beschäftigt sich ja gar nicht so sehr mit dem 11er und dem 12er. Aber es wirkt sich eben aus, weil dadurch, dass quasi und auch im Referentenentwurf, ne, also der Schwerpunkt ist ja, wir wollen sparen oder wir müssen sparen und wir wollen weg von den Einzelsettings, von Individualhilfen, wir wollen hin zu einer Betonung der Infrastruktur und diese Infrastruktur wurde aber, so wie ich es eben gesagt habe, nach meinem subjektiven Eindruck in den letzten Jahren ja schon massiv runtergefahren und steht sowieso schon permanent sozusagen auf der Kippe und ist belastet. So. Und das ist tatsächlich das, wo ich glaube, dass das auch logischerweise zu noch mehr Stress führt, wenn ich quasi die Individualansprüche schwäche. Egal, ob das jetzt mit oder ohne Gesetz ist, das ist ja auch was in den Jugendämtern passiert. Das ist ja das, was ich täglich, wöchentlich erlebe, auch in Inhouse-Schulungen. Es gibt interne, rechtswidrige logischerweise Vorgaben von das gibt es nicht, das gibt es nicht, das gibt es nur in dem Umfang. Bis hin zu, wenn erst wieder 5 Hilfen beendet sind, dann können die nächsten 5 starten. Also das sind so krasse Absurditäten, die in diesen Kommunalverwaltungen tatsächlich passieren, weil Kämmerern das Geld schwindet und die dann beim Jugendamtsleiter auf der Matte stehen und der Jugendhilfeausschuss vielleicht auch nicht so positioniert, wie er könnte. Und ich glaube, das ist schon eine berechtigte Sorge, dass dieser Druck auf diese Strukturen immer stärker ist, gerade wenn ich die Individualsettings runterfahre, nicht mehr Geld in die Kassen kommt und dann sozusagen noch mehr Belastung ist. Und ich finde auch ein Aspekt, wo man das nochmal gut ablesen kann, ist ja jetzt schon Gesetz geworden, das Ganztagsförderungsgesetz und die Nutzung der ELVA-Angebote für die Ferienbetreuung. So. Das ist genau ein solches Beispiel, ja.
Ja, ich finde es spannend, dass du gerade auch das GAföG da nochmal erwähnst, weil das ja auch, also zum 1.8. tritt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule in Kraft. Viele Kommunen haben sich auf den Weg gemacht. Viele wundern sich gerade, dass das jetzt doch schon in ein paar Monaten irgendwie alles stattfindet. Und es ist ganz viel noch ungeregelt, was den Einsatz auch von Jugendverbänden und den Angeboten der Jugendarbeit im Ganztagsbereich, vor allen Dingen aber auch im Ferienbereich angeht. Und dass da ganz, ganz viele Dinge dahinter stecken. Und Ivo Züchner würde jetzt vielleicht sagen, na ja, also die Verbände haben da schon immer irgendwie überlebt, die sind da schon irgendwie immer durchgekommen. Aber ich glaube schon auch, dass das massive Auswirkungen darauf hat, wie auch Druck über sogenannte Qualitätsfragen auf Jugendverbände ausgeübt wird. Also ich glaube, es ist das eine ist das Finanzielle, das andere ist das, wie du gerade auch beschreibst, dass da so eine Atmosphäre entsteht, in der sich auch AkteurInnen aus der Jugendverbandsarbeit rechtfertigen müssen und nochmal ganz anders in den Kampf gehen müssen, um die wenigen Euro, die sie bekommen, weil es ist ja fast nichts mehr da. Also es wird schon seit Jahren nicht mehr ordentlich gefördert, aber dann eben auch noch sich so rechtfertigen zu müssen über die Qualität der eigenen Arbeit oder auch eben herhalten zu müssen für bestimmte Dienstleistungen oder Services, richtig, die eigentlich ja, der genau. Jugendverbandsarbeit gar nicht eingeschrieben sind, richtig, weil wir machen Jugendverbandsarbeit, weil wir dürfen und weil wir Jugendverbände sind und nicht um irgendeinem Zweck dienlich zu sein, auch nicht der Prävention. Auch wenn man genau. das zum Beispiel positiv wenden könnte und sagen könnte, wer mehr in Jugendverbandsarbeit steckt, muss nachher irgendwie weniger in die Folgekosten von bestimmten Dingen stecken, aber dafür gibt's uns ja nicht.
Naja, genau. Und jetzt ja sozusagen im Extrem wirklich sogar das herangezogen werden und in die Verantwortung, in die Pflicht genommen werden für ganz andere Aufgaben, nämlich die Sicherstellung des Ganztagsanspruchs, so, den ich total begrüße. Ich habe zwei Kinder, die jetzt beide ihre Schullaufbahn schon beendet haben, aber ich musste für meine Tochter einen Betreuungsverein gründen. Es war eine sehr interessante Erfahrung, ansonsten hätte ich um 11.30 Uhr zu Hause sein dürfen. Also ich bin sehr für den Ganztag, aber nicht zulasten der eben schon sowieso belasteten Strukturen, die einfach einen ganz anderen Fokus und Ausrichtung haben, als jetzt den Ganztag sicherzustellen. Und das, finde ich, ist aber auch nochmal ein gutes Beispiel, um zu zeigen, unter welchem Druck die Kommunalverwaltungen ja stehen. Weil die haben jetzt wieder ins SGB VIII eine neue Aufgabe geschrieben bekommen, sind damit wieder ziemlich alleine gelassen. Und es gibt keine Gegenfinanzierung. Und die Kinder mit Behinderungen sind wieder komplett vergessen worden. Weil wenn ich vormittags meine Teilhabeassistenz habe, dann stellt sich ja auch wieder die Frage, kann ich ohne Teilhabeassistenz den Nachmittag bewältigen? Und das ist für viele Verwaltungen heute immer noch ein No-Go. Da heißt es einfach, den Nachmittag gibt's nicht. Ist auch ein Unding. So. Also da sind so viele Folgen noch hinten dran. Und das zeigt eben, der Druck im System steigt total.
Stefanie, ich bin einfach froh, dass es Expertinnen gibt wie dich, die da vor allen Dingen ein wachsames Auge drauf haben, wirklich, und uns vereint, dass wir SGB-8-Ultras sind, aber auch, dass wir für Kinder und Jugendliche und für ihre Rechte und Interessen brennen. Und deshalb sage ich eher mal, wir werden wieder miteinander sprechen. Davon bin ich überzeugt, weil dieser Prozess geht weiter, da passiert auch noch einiges und vielleicht gibt es auch Resonanz auf diese Folge, sodass wir nochmal miteinander sprechen können. Erstmal vielen Dank für deine Expertise und bis bald.
Sehr, sehr gerne, liebe Anna. Danke gleichfalls. Und ich hoffe auch, wir sprechen uns wieder. Tschüss.
Ja, Jendrik, du hast es vorhin schon gesagt, du bist richtig viel unterwegs und konntest leider bei dem Interview nicht dabei sein. Was geht dir denn so durch den Kopf oder was ging dir durch den Kopf, als du das Interview gehört hast?
Ja, ich habe es tatsächlich dann auf der Rückfahrt nochmal gehört von der eben angesprochenen Verbandsversammlung. Das war ganz spannend. Und wenn ich das alles so gehört habe, geht mir vor allem durch den Kopf, wie problematisch es ja einfach ist, wenn parlamentarische Prozesse und etablierte Beteiligungsverfahren, die es ja eben gibt, durch Arbeitspapiere aus dem Kanzleramt ja faktisch umgangen werden. Also eine Entstehung von einer Art von Parallelstrukturen. Da werden demokratische Gepflogenheiten und fachliche Debatten dann auf einmal eher geschwächt als wirklich gestärkt.
Ja, für mich ist auch das Wie eher das Problem statt des Was. Also die öffentliche Hand darf sich treffen, das ist auch ihr gutes Recht so. Aber hier sehe ich das wirklich allein schon aufgrund der Gleichzeitigkeit der Prozesse. Das halte ich für ein großes Problem. Also wir haben einerseits diesen Strukturreformprozess, dann diese Arbeitsgruppe im Bundeskanzleramt, die auch losgelöst von diesem Referatsentwurf zu argumentieren scheint. Und parallel darf man nicht vergessen, dass gerade die Berichtskommission zum 18. Kinder- und Jugendbericht auch zu diesem Thema arbeitet, die Ende diesen Jahres der Regierung ihren Bericht vorlegt, der aber erst nächstes Jahr veröffentlicht wird, aber eigentlich im Herbst schon über den Referatsentwurf gesprochen werden soll. Das ist ähnlich wie bei der Social-Media-Debatte, die wir hier schon häufiger besprochen haben. Das ist so eine Ungleichzeitigkeit, die auch zu einem massiven Vertrauensverlust führt in der Kinder- und Jugendhilfe. Nicht nur, was das Thema Rechte von Kindern und Jugendlichen, Rechte von Menschen mit Behinderung angeht, sondern das Gefühl, warum beteiligen wir uns hier eigentlich, wenn über unseren Kopf hinweg und über unsere Expertise hinweg Politik gemacht wird und dann vor allen Dingen wirklich so eine High-Level-Politik. Ich würde sagen, also das Vertrauen der Szene ist dadurch nochmal um einiges geschmälert worden.
Ja, und gleichzeitig denke ich auch, als ich es so gehört habe, an den ja ursprünglichen Anspruch, den es mal gab, der Reform, mehr Inklusion zu schaffen und Behinderungskategorien im SGB VIII eben mal aufzubrechen. Da finde ich es irgendwie umso irritierender, dass das Ganze inzwischen ja auch oft als Sparprojekt wahrgenommen wird. Also da entsteht, und das verstehe ich auch, die Sorge, dass Kinder und Menschen Behindertenrechte unter finanzpolitischen Gesichtspunkten einfach mal relativiert werden. Und wichtig ist dabei auch, und auch wenn es schwerfällt, das Arbeitspapier und die geplanten Strukturreformen immer wieder getrennt voneinander zu diskutieren. Und dazu haben wir nochmal Angela Smessert von der AGJ.
Dennoch muss man fairerweise sagen, dass der Referatsentwurf und das Bundeskanzleramtpapier sich klar unterscheiden. Natürlich stecken im Referatsentwurf jetzt auch Regelungsvorschläge, die bewirken sollen, dass präventive Angebote ausgebaut werden. Und es wird der Gedanke verfolgt, dass, wenn früh auf Problemlagen reagiert wird, das dafür sorgen kann, dass Hilfe schon dann greift, wenn Bedarfe gar nicht so groß werden. Letztlich intensive Einzelfallhilfen weniger zumindest gebraucht werden. Das ist auch gut so, denn wenn im Sozialraum, in der Lebenswelt der Familien einfach Hilfen vorhanden sind, die für ein gelingendes Aufwachsen beitragen und für Teilhabe sorgen, dann wird das jeder begrüßen können. Und gleichzeitig darf keinesfalls ausgeblendet werden, dass es immer noch einen Bedarf für Einzelfallhilfen braucht und dafür unbedingt Rechtsansprüche im Gesetz drinstehen müssen. Die stehen auch jetzt weiterhin im Referatsentwurf. Es ist aber ein Problem, dass im Referatsentwurf diese Intention, die präventiven Angebote zu stärken, regelungstechnisch in die Norm des Rechtsanspruchs auf Individualleistung reingemixt ist. Das ist ein neuer Vorschlag, über den gerade erstmals gesprochen wird. Und hier ist unbedingt noch dran zu feilen. Der Vorschlag jetzt bietet durchaus ein Einfallstor, das eben unter Verweis auf die niedrigschwelligen präventiven Angebote und Regelstrukturen wie die Kita Individualleistungsansprüche hochschwelliger werden. Es ist die Befürchtung, dass eben, obwohl es klar Hilfebedarfe gibt, es schwerer wird, die Unterstützung tatsächlich zu bekommen. Das macht nicht die Idee falsch, sondern zeigt, dass wir eben an den konkreten Normen noch etwas zu verändern haben. Ganz wichtig ist außerdem, dass sich Politik und die Öffentlichkeit bewusst macht, dass wir nicht auf blühende Landschaften einer gut ausgestalteten Kinder- und Jugendhilfe zurückgreifen können. Gerade an diesen Stellen der präventiven Angebote und der Regelleistung ist in den letzten Jahren massiv gespart worden. Beratungsangebote, Jugendsozialarbeit, auch sowas wie neue Angebote von Kita-Sozialarbeit wurden eher weniger als mehr.
Ja, und ich frage mich auch, Anna, warum es nach wie vor so schwerfällt, Jugendhilfe und Bildung wirklich zusammenzudenken. Also klar, Bildung, Föderalismus entsprechend, Bildung und Jugendhilfe sind politisch, organisatorisch auf verschiedenen Ebenen verteilt und trotzdem arbeitet ja jede Säule des Systems irgendwie für sich und da müsste man ja auch an den Stellen mal mehr zusammenkommen. Und mich beschäftigt auch die Entwicklung in der Jugendarbeit, dass Jugendverbände zunehmend unter Rechtfertigungsdruck geraten oder auch Aufgaben übernehmen sollen, die eigentlich gar nicht mehr ihr Kernauftrag sind, Ganztagsaufbau. Und Jugendarbeit ist ein eigenständiges Recht junger Menschen und sollte einfach nicht nur funktional gedacht werden. Das heißt, insgesamt ein sehr großes Spannungsfeld. Auf der einen Seite stehen fachliche Ansprüche wie Teilhabe, Inklusion und der Ausbau sozialer Infrastruktur und auf der anderen Seite massive finanzielle und bürokratische Begrenzungen. Und die RGJ und auch viele weitere Akteure, zum Beispiel auch der Kinderschutzbund, der gestern, also Samstag, auf seiner Mitgliederversammlung eine entsprechende Resolution verabschiedet hat, bleiben dran, das große Ganze im Blick zu behalten. Und das hat uns auch Angela versichert.
Die AGJ drängt deswegen auf ein klares Bekenntnis. Gerade in Zeiten von Krisen und dem demografischen Wandel hin zu einer alternden Gesellschaft brauchen wir Investitionen in das gelingende Aufwachsen von jungen Menschen. Ihre Rechte und ihre Unterstützungssysteme sind kein Luxus, sondern Teil einer generationengerechten Reform des Sozialstaats.
Ja, nochmal vielen Dank an Angelas Message von der AGJ. Das ist wirklich toll, auch hier immer wieder so Expertinnen einbinden zu dürfen, die uns Einblicke geben in diese laufenden Prozesse. Ich fand, als so diese große Aufregungswelle aufgrund dieses Papiers so durchging, dachte ich an vielen Stellen, jetzt eben lasst uns das erstmal in Ruhe angucken, bei allem, was uns da auch an Widerständigkeit begegnet. Und auch viele so schnell geschriebenen Stellungnahmen fand ich erstmal auch befremdlich, muss ich sagen. Und ich finde auch die Rahmung, die der Paritätische Wohlfahrtsverband so für diese Veröffentlichung des Papiers gegeben hat, das hat natürlich auch, da ging es auch darum, Aufmerksamkeit zu schaffen, erstmal so Panik zu schüren. Und das kann man natürlich auch so und so sehen. Mir hat sehr gut gefallen, dass es einen offenen Brief gab von Professor Dr. Karin Böllert, Professor Dr. Wolfgang Schröer und Professor Dr. Sabine Andresen. Sabine Andresen ist die Vorsitzende vom Kinderschutzbund. Karin Böllert war viele, viele Jahre die Vorsitzende der AGJ. Wolfgang Schröer ist es jetzt. Der ist jetzt der Vorsitzende oder Teil des geschäftsführenden Vorstands der AGJ. Und die haben einfach zu dritt, ohne ihre Institutionen im Hintergrund, einen offenen Brief an das Bundeskanzleramt formuliert und haben da noch mal sehr gut strukturiert und sehr klar aufgeführt, wo sie die großen Herausforderungen sehen in diesen über 100 Seiten, sagen wir mal, Reform- bis Kürzungsvorschlägen. Also so ganz ohne Schaum vor dem Mund, sehr klar. Und ich habe dazu auch was auf Instagram veröffentlicht, weil ich so dachte, das sind jetzt drei Personen, die mit zu den, würde ich sagen, zu den Personen mit der größten Expertise in Deutschland gehören. Wenn die sich äußern, aber eben ohne ihre Institutionen im Hintergrund, dann kriegt das ja auch fast niemand mit. Man kriegt ja häufig nur die Dinge mit, die auf Social Media fett und groß werden, weil sie auch Dinge zuspitzen. Und darum hatte ich mich entschieden, da einfach mal, ohne vorher zu fragen, das zu verbreiten. Das ist öffentlich zugänglich, aber ich dachte, man muss auch noch mal ein bisschen Fachlichkeit und ein bisschen Sachlichkeit in die Debatte bringen. Und die Frage ist jetzt natürlich, war das klug vom Paritätischen, dieses Papier zu veröffentlichen? Also das wurde ja geleakt, vermutlich aus einem Ministerium heraus, das ein bestimmtes Interesse daran hat, dass zivilgesellschaftliche Akteure und vor allen Dingen freie Träger dafür auf die Barrikaden gehen. Also das passiert ja nicht einfach einfach so zufällig, sondern das heißt, es gibt eine Person in der Bundesregierung oder mehrere Personen in der Bundesregierung, die gesagt haben, wir finden falsch, was da passiert. Wir müssen da drauf aufmerksam machen, wir selber dürfen es nicht. Wir leiten das mal weiter. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ging dieses Papier eben auch nicht nur an den Paritätischen, sondern auch an andere große Wohlfahrtsverbände. Der Paritätische hat sich aber entschieden, das zu veröffentlichen. Und das ist sehr spannend, weil gestern ist ein Interview erschienen mit Katja Kipping. Das ist die Geschäftsführerin des Paritätischen, in dem sie so ein bisschen schildert, wie das zustande kam. Sie selber war auch im Urlaub, als dieses Papier rauskam. Und dann haben sie schnell eine Chatgruppe irgendwie gegründet und dann schnell überlegt, was sie damit machen können. Und da sieht man auch, wie sehr sich natürlich da auch zivilgesellschaftliche Akteure selbst unter Druck setzen. Jeder muss sich jetzt dazu äußern. Jendrik, ich hatte auch das Gefühl, dass jeder Verband das Gefühl hat, jetzt noch schnell eine Stellungnahme und jetzt noch schnell auf irgendeine Art und Weise ein Papier aus dem Hut zu zaubern, obwohl sie selbst gar nicht so sehr drin sind im Thema. Und jetzt muss man ja auch sagen, wir konzentrieren uns hier sehr oberflächlich auf bestimmte Dinge. Andere Verbände gucken vielmehr auf so Fragen wie Unterhaltsvorschuss, weil dieses Papier eben auch nochmal familienpolitisch große, große Auswirkungen haben würde. Also das ist so ein bisschen ein Fass ohne Boden und man braucht Leute, die da sehr, sehr ruhig drauf gucken und das auch in allen Dimensionen besprechen können. Und ich würde auch sagen, in diesem Papier sind einfach auch so viele Fehler, so viele Denkfehler, dass man auch sieht, ach ja, lustig, auch die kommunalen Spitzenverbände sind gar nicht so tief drin im Thema, aber fühlen sich natürlich auch von der katastrophalen Finanzlage, die es auf kommunaler Ebene gibt, auch vorangetrieben. Also da ist so viel Emotion drin und ich finde das wahnsinnig schwer, da auch eine Ruhe reinzubringen. Die Frage ist dann aber eben auch, wie geht's weiter im Prozess? Also es gab jetzt noch keine riesigen Demos. Ich gehe auch nicht davon aus. Also auch die Linke, die Partei hat ja jetzt aufgerufen, dass im Mai und im Juni zu diesem Thema richtig, richtig viel demonstriert werden soll. Ich sehe das noch nicht so. Dazu wissen immer noch zu wenige Leute, was Kinder- und Jugendhilfe wirklich ist oder setzen sich nicht damit in Beziehung, was das auch bedeutet für Teilhabe und Inklusion. Deshalb, ich habe da gerade noch so Zweifel. Und dann, wie vorhin beschrieben, der Prozess der Ungleichzeitigkeiten. Wer wird sich da noch einmischen? Und was passiert mit diesem Referatsentwurf, der ja, wie Angela beschrieben hat, auch noch in einem parlamentarischen Prozess weitergeht? Ich kann mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass letztlich der Bundesrat einem Gesetzesentwurf, der so aussieht, zustimmen wird. Und ich befürchte, und ich will nicht immer die Kassandra der Jugendarbeit sein, aber es ist eben auch ein Teil meines Jobs. Ich befürchte, dass wir diesen Prozess, der jetzt schon 10 Jahre dauert, nochmal um viele, viele Jahre verlängern werden. Weil dieses Papier geleakt wurde. Auch weil das jetzt so eine Unruhe reinbringt. Aber auch wir bleiben dran, sofern wir das können.
Wir kommen zu einem jugendpolitischen Ticker, weil es da die ein oder andere News gibt und wir steigen ein mit Koalitionsverträgen. Es gab ja Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und mittlerweile sind die Koalitionsverträge erschienen und wir haben uns beide mal angeschaut und geguckt, was denn da so jugendpolitisch drinsteht, was da relevant sein könnte und haben mal so ein paar Punkte rausgegriffen und geschaut, wie passt das auch zu Positionen der Jugendverbandsarbeit. Und wir beginnen mit Rheinland-Pfalz, der Koalitionsvertrag von SPD und CDU. Und der sich nennt Gemeinsame Verantwortung für ein starkes Rheinland-Pfalz. Das ist ja die Überschrift. Koalitionsverträge haben ja immer spannende Überschriften, die, glaube ich, eher solide gewählt. Und es geht ja auch zum Beispiel um das Thema Wahlalter 16. Und die Koalitionspartner CDU und SPD geben schon auch offen zu, dass bei der Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre bei Kommunal- und Landtagswahlen schon unterschiedliche Auffassungen da sind. Also es gibt keine Einigung. Das ist dann schon ein Rückschlag auch für die Forderungen von Akteuren wie dem Landesjugendring, die sich seit ganz vielen Jahren für das Wahlalter 16 einsetzen und mobilisieren, haben wir auch schon in einer Folge drüber berichtet. Es geht um den Landesjugendbeirat. Er wird als erster seiner Art bundesweit sogar hervorgehoben und soll jungen Menschen eine starke Stimme geben. Also da kann man schon von einer Art von Fortführung und Ausbau sprechen. Die Koalition setzt auf institutionalisierte Beiräte statt auf eine direkte demokratische Teilhabe, also Wahlrecht. Das kann man jetzt sagen, dass es der Forderung nach struktureller Beteiligung entspricht, wird auch begrüßt von Jugendverbänden, aber eben auch gesagt, dass ein Beirat kein Ersatz für ein Wahlrecht sein darf an der Stelle. Und positiv kann man dann schon sehen, dass die Rolle der Jugendverbände aber insgesamt gestärkt werden soll. Wir werden sehen, wie sich das dann in der Praxis auswirkt. Der Landtag soll als Lernort mit Planspielen und Jugendformaten ausgebaut werden. Auch spannend, was dann da kommt. Und es gibt auch sehr konkrete Dinge, zum Beispiel den Führerscheinzuschuss. Also das Land übernimmt die Verwaltungsgebühren für alle Erstanmelder unter 25 Jahren für den Pkw-Führerschein. Populäres Thema, verspricht direkte finanzielle Entlastung und wirkt auch so ein bisschen wie ein Zugeständnis an die ländliche Jugend, die ja dann auch irgendwie wegkommen müssen. Und mit dem ÖPNV ist es ja auch manchmal nicht so richtig auf dem Land an der Stelle, also auch spannend. Und es geht um den gezielten Ausbau von bezahlbarem Wohnraum für Auszubildende und Studierende, besonders an Hochschul- und Ausbildungsstandorten. Und für Azubis werden zum Beispiel Pilotprojekte für Wohnraumkapazitäten bei Blockunterricht geprüft. Und ein weiterer Punkt, den man noch für junge Menschen dort sehen kann, ist, dass es einen kostenlosen Eintritt für unter 18-Jährige in Landesmuseen weiterhin geben wird und der festgeschrieben wird.
Ja, jetzt sind Koalitionsverträge auch immer so lockere Absichtserklärungen und wir gucken dann natürlich auch immer so ein bisschen auf die Sprache und trotzdem ist es natürlich erstmal gut, dass so bestimmte Punkte auch in diese Richtung gehen. Ja gut, die Forderungen von Verbänden nach mehr sozialer Teilhabe und Entlastung, vor allen Dingen in den Lebenswelten junger Menschen, dass das aufgegriffen wird. Ich würde sagen, grundsätzlich ein Koalitionsvertrag, in dem überhaupt irgendwas Jugendpolitisches vorkommt, ist ein guter Koalitionsvertrag. Und wir sehen das gerade zum Beispiel an der Frage nach Wohnraum. Da haben wir ja hier auch schon häufiger drüber gesprochen. Es ist ein Riesenthema für junge Menschen, das sich auf ganz vielen anderen Ebenen auswirkt. Aber wir sehen das auch zum Beispiel bei der Frage der digitalen Ausstattung, wenn es um digitale Teilhabe geht. Ab der 5. Klasse wird eine 1:1 Ausstattung mit digitalen Endgeräten angestrebt. Also, dass eben auch das Individuum, dass Kinder ein eigenes Gerät haben und nicht nur sozusagen im schulischen Kontext 1:2 Geräte da sind. Aber natürlich äußert sich auch Rheinland-Pfalz zum Thema Social Media. Das war ja abzusehen. Die neue Koalition fordert strengere Regeln. Kein Social Media unter 14 Jahren. Für Jugendliche bis 16 Jahre soll es sogenannte Jugendversionen geben. Ohne Suchtmechanismen. In Schulen soll die private Handynutzung während der Unterrichtszeit verbindlich reguliert beziehungsweise nur zu Lehrzwecken geregelt werden. Klar, die Jugendverbände oder viele auch Medien Verbände haben da eine andere Position drauf, weil sie natürlich eher auf Kompetenz als auf Verbote setzen. Aber auch da gibt es ja in den Schulgesetzen schon viele Möglichkeiten, das auch über Aushandlungsprozesse zu regeln. Es ist spannend, dass sich ausgerechnet Regierungskoalitionen auf Länderebene immer wieder darauf setzen und so konkret werden, wie in Brandenburg war das, glaube ich, vorletztes Jahr, Handys gehören ins Schließfach. Ich so denke, regiert ihr jetzt wirklich durch bis aufs Schließfach von Schulen? Naja. Ja, das Thema mentale Gesundheit, das durchzieht ja alle Bereiche des Lebens junger Menschen. Die Koalition verspricht, dass die Wartezeiten für Psychotherapieplätze spürbar verkürzt werden sollen, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Da würde ich sagen, da schauen wir mal, wie sich das dann auch in der Praxis auswirkt. Denn kürzlich erst wurden ja auch die Honorare für Psychotherapeuten gesenkt. Und beim Thema Jugendschutz, also schützen, 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 super wichtig. Da geht es nochmal um die Frage, inwiefern Vapes und Cannabisprodukte in der Nähe oder auf Spielplätzen konsumiert werden sollen, wollen. Ist eher ein Erwachsenenthema, würde ich sagen. Aber scheint da unter dem Schutzaspekt eine große Rolle zu spielen. Also Rheinland-Pfalz hat einen Koalitionsvertrag. Wir gucken mal, wie das so läuft und wie sich da jetzt auch weiterhin die Regierung bilden wird. Ja, aber auch in meinem Heimatbundesland Baden-Württemberg gibt es jetzt endlich einen Koalitionsvertrag aus gemacht von den Grünen und von der CDU. Das war ja schon rund um die Wahl oder kurz nach der Wahl so ein bisschen diskursiv anstrengend, weil die relativ oben auflagen mit der mit ihren Wählerinnenstimmen und dann so Diskussionen losgingen. Wer hat jetzt eigentlich das Recht, Ministerpräsident zu werden und damit auch Nachfolge von Winfried Kretschmann? Ja, also sie haben jetzt was vorgelegt, sehr pathetisch, aus Verantwortung fürs Land gemeinsam stark in stürmischen Zeiten. Sehr viele Zischlaute für so einen schwäbischen Vertrag. Und das sieht man auch daran, dass die Koalition, da muss ich sehr lachen, weil ich kann es fast nicht deutsch aussprechen, einen Masterplan Jugend, also einen Masterplan Jugend plant, als so einen strategischen Rahmen im jugendpolitischen Sinne. Zentral ist da die Neuauflage des Bündnisschutzes um Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit langfristig und krisensicher zu verankern. Dieser Begriff Bündnisschutz ist eine klassische Forderung aus der Jugendarbeit, also zum Beispiel des Landesjugendrings. Und dass er im Vertrag steht, signalisiert auch eine bestimmte Art von Planungssicherheit für Vereine und Verbände. Damit ist gemeint, dass eben Jugendverbände, Jugendhäuser, Jugendringe langfristig zu erhalten sind, ihre Finanzierung zu sichern sei, ehrenamtliche Strukturen geschützt werden und natürlich auch verhindert werden soll, dass Jugendarbeit durch Sparmaßnahmen wegfällt. Jetzt wissen wir aber auch, das ist häufig auch eine kommunale Angelegenheit. Also auch da kann das Land wieder ganz viel machen und ganz viel sagen, aber wie es dann in der Praxis aussieht, ist was anderes. Das landesweite Ombudssystem und die Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung sollen erhalten und gestärkt werden, junge Menschen aktiver eingebunden werden in bestimmte Gremien des Landes. Es ist ja so, dass Baden-Württemberg eine gute Kommunalordnung hat, was die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf kommunaler Ebene angeht. Im Land, würde ich sagen, ist da sicher noch ein bisschen Luft nach oben. Und da geht es darum, eben auch, das klingt jetzt so blumig, die Vielfalt von jungen Menschen besser abzubilden. Da muss man natürlich auch genauer hinschauen, ob es bei beratenden Funktionen bleibt oder es echte Entscheidungsmacht gibt und ob dann auch Parallelstrukturen zum Beispiel zum Landesjugendring geschaffen werden, der ja als Interessenvertretung da auf eine bestimmte Art und Weise agiert. Es soll ein Dialogprozess mit jungen Menschen über die Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres als Beitrag zur Demokratieförderung geführt werden. Das finde ich total interessant, sowas in so ein Koalitionsvertrag zu schreiben, weil das insinuiert ja auch schon so ein bisschen, dass man eigentlich gerne da reingeschrieben hätte in den Koalitionsvertrag, dass man für so ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr ist, ein klassisches CDU-Thema, aber auch ein Thema, das den Grünen nicht fremd ist, vor allen Dingen im Realo-Flügel. Und das da jetzt als Dialogprozess reinzuschreiben, ist auch so ein, naja, Zwinki-Zwonki. Wir reden da mal drüber und dann, leider würde ich sagen, wird das sowieso ohne junge Menschen entschieden. Da ist politisch ganz schön viel drin. Natürlich geht es auch in Baden-Württemberg um die private Nutzung von Handys an Schulen. Auch die soll unterbunden werden. Auch Grün-Schwarz wünscht sich eine Altersbegrenzung bei Social Media auf EU-Ebene. Und ja, ich bin gespannt, weil das sind ja auch bestimmte Lagen, die da ineinander greifen. Weil ich selber aus dem Ländle komme und weiß, wie schwierig das ist, von A nach B zu kommen, freut mich natürlich sehr, dass D-Ticket Jugend BW bleibt erhalten. Das ist wirklich total wichtig, wenn man von A nach B kommen will. Und ein neues Landesprogramm Demokratieförderung soll Angebote zur Demokratiebildung und Extremismusprävention bündeln. Ja, da gucken wir mal, weil wir haben es ja auch gerade mit einer Debatte um Demokratieleben zu tun. Und die Frage ist ja auch, wir sehen das gerade in einigen ostdeutschen Bundesländern, dass inzwischen auf kommunaler Ebene in die Förderbedingungen so eine Art Extremismusklauseln eingeschrieben werden, die eher, würde ich sagen, inzwischen Richtung so ein, also der Gedanke ist, dass es um Extremismus geht, aber was da eigentlich drin steht, ist eine Neutralitätsverpflichtung, der wir als freie Träger nicht nachkommen müssen. Und ich bin sehr gespannt, ob das in Baden-Württemberg nachher auch eine Rolle spielen wird. Und für mich, super interessant, Jendrik, das Kultusministerium wechselt wieder zurück zur CDU, nachdem es jetzt lange in grüner Hand war.
Ja, und genau in diesem Kultusministerium soll Minister Andreas Jung werden. Der kommt eigentlich aus der Umwelt- und Klimapolitik. Und wenn man sich jetzt fragt, wo taucht denn eigentlich Jugend dann auf, dann soll Bildung, Jugend und Sport eben in diesem Kultusministerium angesiedelt werden. Also eine sehr spannende Personalie, wo man, ne, Anna, gespannt sein darf.
Ja, voll, weil vorher war, also Jugend war vorher im Sozialministerium,
ja,
wandert jetzt ins Kultusministerium, wo dieser ganze Bildungsteil liegt. Wir kennen es aus ostdeutschen Bundesländern, da ist es dann immer MBJS, Ministerium für Bildung, Jugend, Sport, dass es gebündelt wird. Wir sehen das im Bund auch. Und ausgerechnet, das tut mir ein bisschen weh, gebe ich offen zu, weil ich Andreas Jung sehr schätze. Der kommt nämlich aus Konstanz, da wo ich lang gelebt habe. Der ist der führende Klima- und Umweltpolitiker in der CDU im Bund. Also an dem führt keine Debatte vorbei. Und wenn ausgerechnet der jetzt auf Länderebene, so schön es ist, dass der jetzt Minister dort wird, wenn man den abzieht aus dem Bund, frage ich mich, wo sind denn da noch die Stimmen für eine gute und gerechte Klimapolitik im Bund? Ist auch ein bisschen, mich ärgert das ehrlich gesagt ein bisschen.
Ich finde es auch sehr spannend, was oder wenn man auf die Sprache blickt in dem Koalitionsvertrag und wenn man da oft so Begriffe sieht wie Ermöglichungskultur oder Partner, da geht es ja um Wirtschaft, aber wenn es dann um Jugendthemen geht, dann geht es sehr viel um Schutz und Sicherheit. Und wenn wir an Social Media denken, Gewaltprävention, wir brauchen Regeln, also da ist irgendwie gar keine Augenhöhe mehr von Partnerschaftlichkeit und Ermöglichungskultur. Also es wird spannend, wie der Koalitionsvertrag sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz am Ende in die Praxis umgesetzt wird. Wir werden das, so gut es geht, auf jeden Fall begleiten. Und viele Menschen, die uns zuhören, sind ja auch in den entsprechenden Bundesländern. Und wir werden uns dann natürlich auch informieren lassen, was denn da so kommt. Ein Jahr, nachdem Karin Prien ihren Posten als Bundesjugendministerin angetreten hat, hat sie die neuen Mitglieder des Bundesjugendkuratoriums berufen. Jetzt ist es passiert und man könnte sich fragen, was soll denn jetzt schon wieder das Bundesjugendkuratorium sein? Ein sehr großer Titel, der vielleicht im ersten Moment ein bisschen sperrig klingt. Nun ja, es ist das gesetzlich verankerte Beratungsgremium der Bundesregierung in Fragen der Kinder- und Jugendhilfe. Natürlich, wo auch sonst, im SGB 8 steht das, in Paragraph 83 Absatz 2. Und diesem Bundesjugendkuratorium gehören bis zu 15 Sachverständige an, die für die Dauer einer Legislaturperiode des Bundestages durch die Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Benehmen mit den anderen Bundesministerinnen und Ministern berufen werden. Das Kuratorium bezieht auch junge Menschen in geeigneter Weise in seine Beratung ein, zum Beispiel durch Veranstaltungen oder junge Mitglieder selbst, so wie eben in der vergangenen Legislaturperiode, wo mehrere Mitglieder unter 27 dabei waren. Das scheint jetzt leider nicht mehr der Fall zu sein, wenn man sich mal die Liste der neuen Mitglieder so anschaut. Aber nichtsdestotrotz dürften euch einige Mitglieder bzw. Akteure schon bekannt vorkommen, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört. Zum Beispiel Professor Dr. Ivo Züchner, mit dem wir in Folge 40 gerne nochmal nachhören, über die Rolle von Jugendverbänden im Ganztag gesprochen haben und vor allem da im Bereich der Ferienbetreuung. Er wurde jetzt zum Vorsitzenden des Bundesjugendkuratoriums gewählt. Mit dabei ist auch Peggy Eckert von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, Daniel Poli von ITAB, der Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland. Die einzige Person, die aus den Reihen der Interessenvertretung kommt, ist Christian Patzelt von der Deutschen Jugendfeuerwehr. Die ist Mitglied im Deutschen Bundesjugendring. Und Christians Arbeitsschwerpunkt als Bundesjugendleiter ist Jugendverbandsarbeit. Und der will auch laut Pressemitteilung oder Pressemeldung dafür das Fähnchen hochhalten.
Ja, wir gratulieren von Herzen allen Neuberufenen und sind gespannt drauf, wie sie sich in die Arbeit der MinisterInnen und der Bundesregierung im Interesse von Kindern und Jugendlichen einbringen wollen. Und nichtsdestotrotz müssen wir an dieser Stelle auch etwas Wasser in den Wein gießen, denn wir haben Fragen. Wir stellen ja einfach immer nur Fragen, beziehungsweise haben Thesen. Die zeitnahe Berufung zu Beginn der Legislaturperiode stellt eigentlich sicher, dass dieses Gremium von Anfang an arbeitsfähig ist. Das heißt eigentlich, ne, seit einem Jahr haben wir eine neue Bundesregierung, jetzt ein Jahr später wird erst berufen. Warum hat das Bundesfamilienministerium ein Jahr für die Berufung gebraucht? Jetzt guckt man auf die letzte Legislaturperiode zurück. Da gab es ja aus dem Bundesjugendkuratorium immer wieder sehr, sehr spitze Kommentierungen der aktuellen Bundespolitik und mit klaren Ansagen und klaren Aufforderungen. Also ich würde sagen, das Bundesjugendkuratorium hat auch den Job, aus einer fachlichen Perspektive zu nerven. Und da sind hochkarätige Menschen drin gewesen in der vergangenen Legislaturperiode, zum Beispiel Aladin El-Mafalani, Wolfgang Schröer, den wir schon erwähnt haben. Und ich frage mich schon auch, hat das Ministerium das ein bisschen ausgesessen? Einfach klar, viel los und so. Und trotzdem, jetzt haben sie einfach auch viel weniger Zeit, weil schon ein Jahr der Legislaturperiode rum ist. Ich frage mich, warum die so lange gebraucht haben, ob das aus Versehen war oder vielleicht ganz gezielt. Und ja, die Mitglieder sind alle vom Fach. Ohne Frage, stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Aber sie sind auch entweder oder nahezu alle in der Wissenschaft tätig oder im öffentlichen Dienst oder in einer anderen bestimmten Abhängigkeit. Es gibt nur eine Person von einem freien Träger neben dem Kollegen von der Jugendfeuerwehr und komplett fehlen Selbstvertretungen junger Menschen. Du hast es ja erwähnt, in der vergangenen Legislaturperiode waren da auch unter 27-Jährige dabei, die nicht für einen Verband gesprochen haben, sondern aus ihrer Selbstvertretungsperspektive. Und es scheint zur Linie der Ministerin zu passen, bestimmten Akteuren eine Art Neutralität oder Objektivität zuzuschreiben und andere Akteure als Lobbyisten eher so ein bisschen zu marginalisieren und bisweilen ihnen auch, und das sehen wir im Demokratie-Leben-Diskurs, die Autorität zu entziehen und auch die Fachlichkeit zu entziehen. Also ich frage mich, wir fragen uns, wie es jetzt zu dieser Zusammensetzung kam, die sehr fachlich ist. Ich sag's nochmal, das sind tolle Leute und trotzdem muss man sich überlegen, wie ist so ein Bundesjugendkuratorium zusammengesetzt und was hat es danach auch für Wirkmöglichkeiten? Denn ich habe es gerade gesagt, das Bundesjugendkuratorium hat in der letzten Legislaturperiode der Bundesregierung immer wieder ganz schön ordentlich die Leviten gelesen. Nicht zuletzt, und das ist das Gute, weil es sich selbst die Themen aussuchen darf, zu denen es arbeitet. Staatssekretärin Petra Bahr hat nun, und hier könnte man diskutieren, wie intentional das ist oder nicht, die Grüße der Ministerin bei der Berufung übermittelt und den thematischen Rahmen vorgegeben, in dem sich das BJK bewegen soll. Also man kann das jetzt überstrapazieren, aber steht halt einfach in der Pressemitteilung. Ich zitiere, wir freuen uns auf pointierte Empfehlungen, etwa zur Stärkung der frühen Bildung und der Verbesserung der Bildungsübergänge. Also da wurde dann doch schon auf irgendeine Art und Weise ein Thema vorgegeben oder so eine Linie. Und ich bin sehr gespannt, inwiefern das Bundesjugendkuratorium das schaffen wird, sich trotzdem da gut zu äußern.
Gott mit dir, du Land der Bayern, deutsche Erde, Vaterland, über deinen weiten Gauen, Ruhe, deine Ruhe, seine Segenshand. Sorry, jetzt habe ich schon direkt den Fehler gemacht. Die Bayern-Hymne, darum geht es jetzt. Es wurde eine Hymnenpflicht in Bayern eingeführt. Wir haben in der letzten Folge ja schon in der Rubrik 16 Mal Jugendpolitik Bayern vorgestellt. Und aus Bayern kommt auch unsere letzte Tickermeldung für heute. In Schulen sollen künftig Hymnen abgespielt werden. Das Kultusministerium hat mitgeteilt, dass ab dem Schuljahr 26/27 bei festlichen Abschlussveranstaltungen mindestens 2 Lobgesänge erklingen müssen. Und darunter soll auf jeden Fall die Bayern-Hymne sein. Ist nicht festgelegt, ob die Hymne vom Band oder von einer Musikgruppe gespielt werden. Das liegt im Ermessen der Schulleitung. Und dann werden auch Textblätter ausgehändigt. Dadurch soll es den TeilnehmerInnen der Abschlussfeier ermöglicht werden, mitzusingen. Aber es gibt keine Pflicht zum Mitsingen. Die gibt es nicht. Ja? Das Ministerium hat trotzdem in seinem Erlass darauf hingewiesen, auf einen Paragraphen im Strafgesetzbuch, Paragraph 90a, Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole, auf dessen Einhaltung natürlich zu achten sei. Das klingt, wenn man das so vorliest, irgendwie so ein bisschen wie, es könnte auch so von Extra 3 oder ein bisschen satirisch sein. Aber es ist tatsächlich so. Es ist keine Satire. Anna, was denkst du darüber?
Ja, ich musste ein bisschen lachen und dachte ich wieder, ach Bayern. die Verfassungsviertelstunde ist ja sowas ganz Ähnliches. Stand im letzten Koalitionsvertrag der Landesregierung aus CSU und Freien Wählern, dass in Schulen im Rahmen von 15 Minuten politische Bildung verpflichtend stattfinden soll. Ich verstehe einfach nicht, was man damit bezweckt. Also mit dieser Murmel, hier 15 Minuten Verfassungsviertelstunde, jetzt singt da bitte die Hymne. Was daran macht junge Menschen nachher zu besseren DemokratInnen? Das verstehe ich einfach nicht. Und mal abgesehen davon, dass das auch so eine komische Heimattümelei irgendwie hat, naja gut, also die Europahymne darf man auch singen, also die Deutschlandhymne wiederum nicht. Das finde ich irgendwie, ja, da fremdle ich ganz schön mit. Auch da würde mich interessieren, ob man das eigentlich evaluiert, weil alles wird immer evaluiert, wenn es um Kinder und Jugendliche geht und angezweifelt. Aber kann man jemand evaluieren, ob durch das Hymnensingen oder auch nur Hymnen hören bei einer Abschlussfeier wir bessere Demokratinnen irgendwie hervorbringen? Also dieses Instrumentarium würde ich ehrlich gesagt gerne mal sehen.
Ja, mich würde auch interessieren, wenn uns Leute zuhören, die dann aktiv mal diese Hymnen gesungen haben und mit Schülern Erfahrung haben. Meldet euch gerne mal bei uns und gebt uns einen kleinen Erfahrungsbericht. Wie hat das denn eigentlich funktioniert und wie kam das so an? Also wir bleiben auch da so ein bisschen dran, würde ich mal sagen.
Ja, bevor wir zur letzten Rubrik oder zum letzten Abschnitt dieses Podcasts kommen, würde ich sehr gerne eine Content-Note aussprechen, beziehungsweise eine Triggerwarnung zum Thema Tod und Krebs. Das heißt, wenn das ein Thema ist, das für dich schwierig ist, wo du nicht gut hinhören kannst, hör entweder die nächsten 3-4 Minuten nicht alleine oder überspring sie gerne. Wie gesagt, das ist der letzte Abschnitt. Danach verabschieden wir uns nur noch. Aber es ist ein Thema, das wir hier nicht auslassen wollen. Und das ist das erste Mal, dass wir sowas im Podcast machen und hoffentlich auch das letzte Mal. Wir gedenken einer unserer treuesten Hörerinnen, einer leidenschaftlichen Jugendverbandlerin, meiner langjährigen Verbandskollegin und auch meiner Freundin Julia Niedermeyer, kurz Ju. Ju war von 2018 bis 2025 hauptamtliche Bundesleiterin der KJG. Vorher war sie BDKJ-Diözesanleiterin im Erzbistum Freiburg. Und auch bei Bundesjugend oder bei bundesweiten Veranstaltungen, immer wenn es um Jugend ging, da war Ju keine Unbekannte. Sie war immer überall am Start, wenn es um den Einsatz für die Rechte von Kindern und Jugendlichen ging, unter anderem in der National Coalition. Und ich kenne nahezu niemanden, der so engagiert und so kontrovers diskutieren konnte und dennoch mit einer bewundernswerten Klarheit und mit einer unerschütterlichen antifaschistischen Haltung konsequent die Perspektive junger Menschen einnehmen konnte und dabei auch immer selbstkritisch und mit richtig viel Humor die Weiterentwicklung der Jugendverbandsarbeit im Blick hatte. Sie hat mir regelmäßig per Sprachi Feedback zu unseren Podcast-Folgen gegeben und war auch immer interessiert am hotten Gossip aus der Jugendpolitik-Bubble, in der sie sich aufgrund einer schweren Krebserkrankung in den vergangenen 2 Jahren nicht mehr selbst bewegen konnte.
Ju ist am Samstag, den 2. Mai, im Alter von 35 Jahren verstorben. Sie hinterlässt eine große Lücke in unseren Reihen, aber sie hat uns auch etwas ganz Besonderes, etwas Schönes und Tröstliches über einen Freund ausrichten lassen, der sie eng begleitet hat in den vergangenen 2 Jahren. Und ich zitiere: Mein Anspruch war es einfach, Glitzer zu hinterlassen. Gute Reise, liebe Ju. Schluss. Schlusskurven können ganz unterschiedliche Bedeutungen im Leben haben. Wir haben gerade davon gehört und wir biegen auch jetzt in unsere persönliche Schlusskurve ein. Wir blicken allerdings an dieser Stelle lediglich auf die kommenden 2 Wochen, was wir dort so tun. Und Anna, ich frage dich, bist du wieder unterwegs? Was liegt bei dir an?
Tatsächlich liegt bei mir unterwegs sein an, aber nur sozusagen einmal ganz kurz nach Pforzheim. Wir haben gerade von der Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung Baden-Württemberg gesprochen. Da bin ich zu Gast am Dienstag bei einer Veranstaltung zum Thema Segeln bei Gegenwind. Auch wieder so ein großes Bild, das da aufgezeigt wird. Und ich halte da eine Keynote und mache einen Workshop dazu, wie man mit Widerständen gegen Kinder- und Jugendbeteiligung auf kommunaler Ebene gut umgehen kann, wie man da mit Politik und Verwaltung in einem guten Austausch bleibt, ohne sich gleich Dinge an den Kopf werfen zu wollen. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Und genau, die Woche drauf bin ich auch nochmal unterwegs. Aber es sind gerade wieder einfach so schöne Begegnungen. Also bei allem, was, ne, wir haben es gerade gehört, was gerade auch traurig ist. Und auch das wird noch sicher meine kommenden Wochen prägen, diese Lücke. Und trotzdem, gerade weil Menschen auf Instagram das auch sehen, wie viel ich unterwegs bin und mir das dann immer, oh, wo du überall unterwegs bist, denke ich so, ja, ich bin viel unterwegs, aber ich begegne so vielen tollen Menschen. Das ist ein Geschenk. Da nehme ich jede Bahnfahrt in Kauf und jedes Rumsitzen an irgendwelchen Bahnhöfen. Es ist ein riesiges Geschenk, in diesem Feld arbeiten zu dürfen und das wirklich auch zu einer Berufung, als Berufung zu verstehen. Das macht es gerade so wunderschön und dafür fahre ich auch gerne mal nach Pforzheim.
Ja, voll schön. Ich möchte das auch nicht missen, das ganze Reisen. Ich bekomme ähnliche Feedbacks mal auf Stories oder so. Wo bist du denn da wieder? Aber das ist einfach, macht es ja auch aus. Unterschiedliche Orte, Begegnungen. Du kommst an Orte, wo du wahrscheinlich sonst nie hingefahren wärst an der Stelle. Das ist auch ganz schön. Ich freue mich, dass ich das Himmelfahrtswochenende frei habe. Da liegen eigentlich keine Termine an und die restlichen Tage bis zur nächsten Folge sind ganz viel kleinere Gremien. Der übliche Gremienalltag ist wieder dabei und wir bereiten den Kirchentag 27 in Düsseldorf vor. Großes Event und da treffe ich auf ganz viele engagierte Menschen, die richtig Bock haben, ein großes Event zu bauen. Auch Leute, die ich nur per Instagram kenne und jetzt mal persönlich kennenlerne. Darauf freue ich mich.
Ja, danke fürs Zuhören unserer historisch längsten Folge. Folge 60 wird eingehen in unser persönliches Guinness-Buch der Rekorde als längste Folge in der Geschichte von Berufsjugendlich so far bis jetzt. Nichtsdestotrotz, gebt uns gerne Bewertungen als Sterne, geht gerne auf die gängigen Plattformen, hinterlasst Kommentare. Das macht ganz viel damit. Vor allen Dingen bei so einem Thema wie jetzt, das wir versucht haben aufzuarbeiten, dass ihr nicht nur Sterne gebt, sondern teilt bitte unsere Kacheln, verschickt den Link zu dieser Podcast-Folge, damit wir wirklich wissen, wie wir in der Szene und auch außerhalb über Kinder- und Jugendhilfe sprechen können. Das ist wirklich wichtig. Unterstützt uns dabei, es ist ein ehrenamtliches Projekt. Wir haben hier kein Sponsoring, wir machen keine Werbung. Wir machen das wirklich, weil wir einfach Kinder und Jugendliche richtig, richtig gut finden. Die nächste Folge erscheint am 25. Mai. Achtung, das ist ein Pfingstmontag. Aber ja, wir werden auch am Pfingstmontag erscheinen. Und freuen uns sehr über euer Feedback und über eure Interaktionen, eure Kommentare. Und wenn ihr uns einfach auch einen Daumen schenkt und vielleicht auch einfach an uns denkt, wenn wir unterwegs sind. Passt gut auf euch auf. Alles Liebe.
Tschüss.
Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder sich für die Interessen junger Menschen einsetzen.
Produktion, Redaktion und Moderation Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple, Podigee, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge.
Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.